Herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Heute wählt Russland einen neuen Präsidenten. Wladimir Putin darf nach 2 Wahlperioden an der Spitze des Staates nicht noch einmal antreten. Aber ob es durch den neuen Präsidenten in Russland auch einen neuen Kurs geben wird, das darf bezweifelt werden. Was es über die Wahlen in Russland und deren Auswirkungen auf das Leben der Katholiken im Land zu sagen gibt, darüber sprechen wir gleich mit Pfarrer Erich Maria Fink aus Beresniki am Ural. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fink. Ich darf Sie den Hörern, die Sie nicht kennen, kurz vorstellen. Sie sind aus dem Allgäu gebürtig, Priester der Diözese Augsburg und im Jahr 2000 nach Russland gegangen, in die Provinz, kann man sagen, nach Beresniki, einer Industriestadt am Ural. Und Sie haben dort etwas geschafft, was selten ist. Sie haben aus den bescheidensten Anfängen eine stetig wachsende junge Gemeinde aufgebaut. Sie engagieren sich besonders für die sozial Schwachen, für die Obdachlosen, die Alkoholiker und die Straßenkinder. Und sie haben sich sogar das Ansehen und Vertrauen der örtlichen Behörden erworben, stehen in Kontakt zur orthodoxen Kirche. Sie kennen also die Befindlichkeiten und auch die politische Situation in Russland bestens. Nun wählt Russland heute, aber es wird kaum Spannung erwartet. Kann es über den Ausgang der Wahl eigentlich irgendeinen Zweifel geben?
Einen Zweifel über den Ausgang der Wahl kann es fast nicht geben. Natürlich werden nicht 99% den Wunschkandidaten von Wladimir Putin wählen. Es gibt ja 4 Kandidaten. Schirinowski, der sich liberal, demokratisch gibt und vor allem nationalistisch, dann den Chef der Kommunisten. Dann gibt es noch Bogdanow, einen, der sich sehr an den Westen ausrichtet. Man kann sagen, die Kommunisten, Zyuganow, vielleicht bekommen sie 10-20%. Vielleicht auch Schirinowski mit seinen nationalen Parolen, könnte auch sein, dass er 10-20% bekommt. Bogdanow, ihm werden 2% nachgesagt. So kann man eigentlich mit 99%iger Sicherheit davon ausgehen, dass die absolute Mehrheit Medvedev bekommt, dieser Wunschkandidat von Putin.
Jetzt titelte eine deutsche Zeitung, Putin geht, um zu bleiben, nämlich als Regierungschef, der die Fäden natürlich in der Hand behält. Wird das auch in Russland so gesehen oder ist dieser designierte neue Staatspräsident Medvedev ein Mann von solchem Format, dass er auch einen eigenen Politikstil durchsetzen könnte?
Der Mann hat Format. Man muss natürlich fragen, hat er das Format, in Russland Präsident zu sein und das Land zu führen? Daran haben die Menschen eigentlich keinen Zweifel. Aber die Bevölkerung hier erwartet nicht einen anderen Politikstil. Putin hätte jeden aus seinem Ärmel oder seiner Tasche hervorzaubern können. Das Wichtigste für die Leute ist gerade, dass der Kandidat von Putin die Garantie dafür hergibt, dass die Politik von Putin weitergeführt wird. Und das wollen über 90%.
Gibt es denn bestimmte Themen, die bei der Wahl im Vordergrund stehen? Oder ist es wirklich nur wichtig, so wie Sie gerade gesagt haben, dass Medvedev ein Mann von Putin ist und dass Sie deswegen Vertrauen zu ihm haben?
Es gab natürlich Themen. Vor 2 Jahren hat Putin Medvedev die sogenannten nationalen Programme übertragen, in seine Verantwortung übergeben. Und es ist so erstaunlich, wie dieser junge Mann, er ist ja nur 42 Jahre alt, wie tief er sich in diese Themen hineingearbeitet hat, Detailkenntnisse hat, und davon erwarten natürlich die Leute Antworten und Lösungsansätze, die jetzt Putin, weil er sich mehr auf das Große konzentrieren musste, das Land überhaupt mal in den Griff zu bekommen und eine gewisse Rechtssicherheit zu gewährleisten. Die vier nationalen Programme, das ist einmal das Gesundheitswesen, dann der Bildungssektor, der Wohnungsbau und dann die Landwirtschaft. Und das hatte alles dieser Medvedev unter sich. Man muss auch sagen, in der ganzen Politik ist er eigentlich von Anfang der Putin-Ära schon mit dabei, so an seiner Seite. Er hat wirklich sich nie über seinen Kompetenzbereich hinausbegeben. Wenn er gesprochen hat, da ist er Putin auch sehr ähnlich, dann hatte er immer etwas zu sagen. Und die Leute haben einfach das Gefühl, dass er auch ein aufrichtiger Mensch ist und dass er es ehrlich meint. Und das ist das auch, was die Leute an Putin schätzen, wenn Putin was sagt. Und ich muss von mir persönlich aus ausgehen, das mag ein Thema sein, was es auch will. Selbst Themen, die im Westen ganz anders gesehen werden. Man hat immer das Gefühl, dass man das nachvollziehen kann, warum er jetzt im Interesse Russlands so oder so entscheidet, welche Argumente er vorbringt. Und man hat so dieses Grundempfinden, man steht einem redlichen Verantwortlichen für den Staat gegenüber.
Ja, egal wie man zu Wladimir Putin stehen mag, man muss feststellen, Russland hat wieder eine starke Führung und auch die russisch-orthodoxe Kirche ist ja nach dem Zusammenbruch des Kommunismus erstarkt. Wie verhält sie sich denn eigentlich während dieses Wahlkampfes? Spielt sie irgendeine aktive Rolle, zum Beispiel indem sie irgendeinen der Kandidaten favorisiert?
Die russisch-orthodoxe Kirche hat natürlich aus der Vergangenheit gelernt. Sie mischt sich in die Politik offen nicht direkt ein, was im Hintergrund natürlich geschieht. Da sind viele Verbindungen, werden auch Fäden gezogen, aber so in der Öffentlichkeit würde sie sich jetzt nicht in den direkten Wahlkampf einmischen. Allerdings ist natürlich offenkundig, für jemanden, der religiös denkt oder orientiert ist, kommen die anderen drei Kandidaten, die jetzt da sind, fast nicht in Frage. Das sagt man auf Russisch, die sind überhaupt nicht adäquat. Ich meine, Schirinowski zum Beispiel, der hat immer wieder neue Ideen. Dann hat er als nationales Patent rausgegeben, die Polygamie, die Vielehe möchte er einführen, um das nationale Russland zu retten. Oder jetzt im Wahlkampf, er würde die Grenzen wieder dicht machen, dass die Russen mehr zu Hause bleiben und wohl ihr Geld hier ausgeben und so weiter. Dann die Kommunisten kommen natürlich auch nicht in Frage. Und die russisch-orthodoxe Kirche sieht auch, die Stabilität, die gewachsen ist unter Putin, das ist der einzige Garant, dass es mit dem ganzen Land Richtung Wohlergehen für breitere Bevölkerungsschichten vorwärts gehen kann. Und auch ist eine Garantie dafür, dass die religiöse Entwicklung auch positiv weitergehen kann.
Lassen Sie mich da mal einhaken. Sie haben jetzt gerade schon diesen positiven Effekt der Stabilität der Putin-Regierung erwähnt, auch wenn er natürlich hier im Westen viel, viel schlechter gesehen wird. Wie wirkt sich das denn auf das Leben der Katholiken in Russland aus? Denn die Zeit unter Boris Jelzin, das war ja doch eine ganz andere Ära, die Zeit nach dem Fall des Kommunismus. Wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren?
Boris Jelzin hat zunächst mal einfach die Freiheit gebracht, die Möglichkeit, dass man sich um die Katholiken in Russland kümmern konnte. Was Priester da geleistet haben, was die Bischöfe in diesen ersten Jahren geleistet haben, ist unbeschreiblich eigentlich. In die Weiten Russlands vorzudringen, rauszufinden, wo wohnen noch Katholiken, mit ihnen Kontakte aufzunehmen, und zwar fast ausschließlich ausländische Priester, polnische Priester, die sich um die polnischen Gemeinden gekümmert haben, zum Teil auch Deutsche, aber die ganzen Hunderttausende von Russlanddeutschen, die überall verstreut leben, mit denen musste man überhaupt mal eine Sprache finden. Dann die Ausarbeitung der liturgischen Texte auf Russisch zu finden, wo könnte man sich treffen, die ersten Kirchenbauten und so weiter. Das war unter Boris Jelzin in großer Freiheit eine Aufbauarbeit, die geleistet wurde. Als Putin an die Macht kam, da war diese katholische Kirche bereits geboren, sichtbar geworden, muss man sagen. Aber es war auch schon die Zeit, als die orthodoxe Kirche wieder aus dem Untergrund aufgetaucht ist und gemerkt hat, wie gefährlich es ist, was jetzt, wenn man die Sekten anschaut, die wie Heuschrecken über das ganze Land hergefallen sind und bis heute in jedem Winkel von Russland wirken, dass man fast in jedem Dorf 10 oder 20 verschiedene Sekten findet, dass hier natürlich im nationalen Interesse die orthodoxe Kirche einen Schulterschluss mit dem Staat gesucht hat und überlegt hat, wie kann man sich dem dagegen wehren, da muss man volles Verständnis haben. Und dass hier natürlich die katholische Kirche irgendwo zwischen allen Stühlen sitzt, das ist mal unser Schicksal, weil wir halt doch eine Minderheit sind von weniger als 1%. Und trotzdem muss man sagen, hat die katholische Kirche unter Putin auch einen Stabilisierungsprozess erfahren. Man muss halt die Demut aufbringen und die ganze Bürokratie annehmen, mit Hilfe derer in Russland das Ganze ein bisschen kanalisiert wird.
Herzlichen Dank bis hierher. Nach der Musik sprechen wir weiter über katholisches Leben in Russland und wir wollen auch einen Blick werfen auf einzelne Aspekte der russischen Gesellschaft, die bei der heutigen Wahl und in der Zukunft möglicherweise eine Rolle spielen. Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet und wir sprechen heute mit Pfarrer Erich Maria Fink aus der russischen Stadt Beresniki am Ural. Wir haben im ersten Teil über die Wahlen in Russland gesprochen und wollen jetzt noch näher das Leben der katholischen Kirche, einer ja kleinen Minderheit in Russland, betrachten. Und Herr Pfarrer Fink, da heißt es immer wieder, auch von russischer Seite, auch von orthodoxer Seite, die Orthodoxie, das sei die einheimische Kirche, während der Katholizismus nur importiert sei. Aber stimmt denn das? Woher kommen die Katholiken Russlands? Sind das alles nur ehemalige Immigranten?
Wenn man von der Geschichte her kommt, dann hat sich die katholische Kirche hier in Russland gebildet, natürlich aus den Immigranten. Das waren Hunderttausende von Russlanddeutschen, die ja einmal mehr als 2 Millionen der Bevölkerung ausmachten. Dann die vielen polnischen Arbeiter, zum Beispiel hier in Perm, Gebietshauptstadt hier im Ural. Die katholische Kirche, die gebaut wurde 1878, 20 Jahre nach Lourdes, und auch in Anlehnung an Lourdes dann dieses Patrozinium, unbefleckte Empfängnis der Gottesmutter, angenommen hat. Das kam alles von Polen her und durch polnische Arbeiter, die sich hier angesiedelt hatten. Das andere waren Litauer, Letten, aus dem Baltikum gab es viele aufgrund der Gefangenenlager, aufgrund von auch Arbeitssiedlungen, katholische Oasen oder katholische Niederlassungen. Bis zur Revolution, es gab ja da 2 katholische Diözesen, die den Sitz zwar außerhalb hatten, und zwar gab es die große Diözese mit dem Sitz des Erzbischofs in St. Petersburg, und dazu gehörte der ganze Norden von Russland, ganz Sibirien, ganz Kasachstan, die hatten auch über 1 Million Katholiken zu dieser Zeit und viele hundert Priester und ein eigenes Priesterseminar. Und dann gab es von einer Stadt, Tiraspol, da das heute zu Moldawien gehört, eine andere Diözese, die den ganzen Süden von Russlands betreute. Dazu gehörte die Krim, dazu gehörten Ost- und West-Ukraine und auch dieser Süden Russlands mit dem Wolga-Gebiet, auch viele Hunderttausende von Katholiken. Alle diese Katholiken hatten letztlich einen Immigrationshintergrund. Politisch gesehen aber waren sie doch so beheimatet, verwurzelt schon über 100, 200 Jahre hinweg, dass sie einfach Teil der russischen Gesellschaft waren, den man nicht wegdiskutiert hat und auch gar nicht wegdiskutieren wollte. Nach der Wende, Perestroika, nach dem Fall des Kommunismus, stellt sich natürlich die Situation vollkommen neu dar. Da war einmal 1941 diese Deportationen der ganzen Russlanddeutschen. Über Nacht wurden alle in die Weiten Ostrussland, Sibirien, Kasachstan deportiert, zerstreut in alle Winde. Deswegen gibt es jetzt in dem neuen Russland eigentlich in jedem Winkel von Russland Gruppen von Katholiken. Die Katholiken geben ihr Zeugnis auf bescheidene Weise, auf, man muss sagen, trotzdem leuchtende Weise und sind deswegen auch überall präsent. Und jetzt stoßen diese Katholiken mit ihrem religiösen Leben natürlich in das nachkommunistische Vakuum. Und bei uns zum Beispiel in unserer Pfarrei fast täglich kommen nicht religiöse, nicht getaufte Menschen, finden sich bei uns zurecht, irgendwann einmal ganz zu Hause und bitten um die Taufe. Und dadurch kommen jetzt immer mehr auch von der Nationalität her russische Leute in die katholische Kirche und so gesehen eigentlich erst nach der Wende wandelt sich das ein bisschen, sodass es nicht mehr eine Immigrationskirche ist, sondern wirklich ein Teil der russischen Gesellschaft.
Ist das denn jetzt weniger ein Problem, als es noch vor ein paar Jahren war, als man direkt gerufen hat, die katholische Kirche ist nur hier, um die Gläubigen abzuwerben?
Ja, von Abwerben, das spürt ja eigentlich jeder, ist gar keine Rede. Die katholische Kirche hat überhaupt keine Motivation, jemanden für sich zu gewinnen, der in der russisch-orthodoxen Kirche zu Hause ist. Wir sind einfach der Überzeugung, dass jemand, der dort zu Hause ist, seinen Glauben lebt, alle Gnadenschätze hat und das kann man wirklich ehrlich und selbstbewusst sagen, diese Art von Proselytismus gibt es einfach nicht. Da stehen wir Katholiken auch viel zu sehr unter Beobachtung und auch unter Druck, als dass irgendjemand mit einer solchen Absicht an die pastorale Arbeit gehen würde. Aber wir sehen diesen Großteil der Bevölkerung, der vollkommen ohne Gott und ohne Christus durchs Leben geht, mit den entsprechenden Folgen und Problemen. Es ist einfach auch unser Auftrag, und wir sehen das als von der göttlichen Vorsehung gegeben, dass wir einfach unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern unseren Glauben auch sichtbar bekennen.
Sie haben gerade schon erwähnt, die vielen Jahrzehnte unter einer atheistischen Diktatur, die haben die Kirchen vor ganz besondere Herausforderungen gestellt, die die katholische Kirche auch in ihrem Fall annehmen will. Aber wie sehen diese Herausforderungen konkret aus?
Die Herausforderungen sehen zunächst einmal so aus. Die russisch-orthodoxe Kirche hat den Großteil ihres Klerus verloren und die Geistlichen, die dann nach der Wende da waren, die waren im Prinzip nicht für diese religiöse Öffnung des Landes ausgebildet. Und die erste Herausforderung ist es, dass die russisch-orthodoxe Kirche einen Klerus formt, der jetzt eine Antwort auf die aktuellen Bedürfnisse der Menschen geben kann. Und wir auch von katholischer Seite haben eigentlich als tiefstes Anliegen, auch Gebetsanliegen, dass es der orthodoxen Kirche gelingt, ihre ureigenste Aufgabe zu erfüllen. Und da steht als erstes die Ausbildung des Klerus. Auf katholischer Seite natürlich genauso. Die katholischen Gemeinden sind nicht einfach nur Babuschkas und Jeduschkas, also Großmütter und Großväter, die Deutsch sprechen oder Polnisch sprechen. Das ist schon fast vorbei. Es gibt ja lebendige Gemeinden, die ganz in Russland zu Hause sind, wo es zwar Hintergründe gibt, vielleicht bei 70% unserer Katholiken von deutschen oder polnischer oder litauischer Nationalität, aber die fühlen sich gar nicht mehr so. Die fühlen sich einfach als Russen und die brauchen eine russische Betreuung. Und deswegen ist auch die Herausforderung für uns zunächst mal, dass es Priester gibt, die hier aus den Gemeinden herauswachsen und hier in Russland geformt worden sind.
Also die Ausbildung als große innerkirchliche Aufgabe. Aber welche seelsorglichen Aufgaben stellen sich konkret in Russland? Und sind diese unterschiedlich, was die katholische Kirche und die orthodoxe Kirche anbelangt? Oder kann man da vielleicht sogar zukünftig Hand in Hand arbeiten?
Es war natürlich ein schönes Zeugnis, dass der Patriarch nach der Ernennung von Erzbischof Paolo Pezzi in Moskau öffentlich verkündet hat, wir müssen als Christen, Katholiken und Orthodoxe gemeinsam unsere pastorale Verantwortung für die Christen im Land wahrnehmen und dann auch diese verschiedenen Herausforderungen auf sozialem, politischem Gebiet genannt, dass er das so in den Raum gestellt hat. Und ich bin überzeugt, es wird mehr und mehr auch möglich sein und im Konkreten und Praktischen kommen, dass man gemeinsame Projekte, Heilung von Drogenabhängigen oder die Aufnahme von Wohnsitzlosen und diejenigen, die einfach durch das soziale Raster zurzeit durchfallen, wie man sich um die annimmt und kümmert zur Resozialisierung hin, dass man das gemeinsam in die Hand nimmt. Ich spüre auch bei uns ganz konkret in unserem Permagebiet, wie die orthodoxe Kirche ein Bedürfnis danach hat. Allerdings muss man ehrlich sagen, letztlich läuft die Gemeinsamkeit nur auf der Ebene von Begegnungen und Austausch über Projekte. Aber dass Projekte wirklich gemeinsam verwirklicht werden, das ist noch ganz am Anfang. Wir haben zum Beispiel jetzt offiziell über das Ministerium in Moskau die Erlaubnis bekommen, hier in der Stadt einen Fernsehkanal zu benutzen, den alle mit ihrer normalen Fernsehantenne dann empfangen können. Wir als katholische Gemeinde. Jetzt habe ich natürlich schon, bevor ich den Antrag gestellt habe, das mit dem orthodoxen Bischof besprochen. Er sagt, er hat Interesse, zusammenzuarbeiten, und er wird gerne auch Priester dafür freistellen oder ausbilden, dass sie dann mit uns dieses Fernsehprogramm irgendwo gestalten. Aber jetzt sagt er, also unser Bischof der orthodoxen Kirche, für eine Zusammenarbeit ist jetzt eine sehr heikle Zeit. Er muss das dem Patriarchen übergeben und muss auf die Entscheidung des Patriarchats warten. Und da spürt man schon, für die orthodoxe Kirche ist es auch nicht einfach, zusammen mit der katholischen Kirche etwas zu verwirklichen, was nach außen hin dann Zeugnischarakter hat.
Es ist noch nicht weit gediehen mit der Zusammenarbeit. Allerdings, ein zartes Pflänzchen blüht vielleicht bereits. Wie sieht das eigentlich die Politik in Russland? Haben die mittlerweile den Wert der Kirchen erkannt, wenn es um die Bewältigung der großen gesellschaftlichen Probleme in Russland geht?
Absolut. Und das muss man auch Putin zugute halten. Es ist nicht so, dass er einfach nur ab und zu sich im Fernsehen zeigt, wie er an orthodoxen Gottesdiensten teilnimmt, sondern eines ist sichtbar geworden. Da bricht vom Westen her, und natürlich Putin hat ja auch die Marktwirtschaft hier in Russland verankert, aber gleichzeitig hat sie eben diese Züge von Kapitalismus ohne soziale Absicherungen. Und man merkt, wenn man jetzt sich nicht um diejenigen kümmert, und zwar einfach im Geist einer Solidarität, was man nicht alles gesetzlich absichern kann, dann fällt es zurück auf die Reichen. Nämlich ganz einfach zum Beispiel die Kriminalität, wie sehr sie zunimmt. Da haben die ganzen, die dann an dem Kuchen der Wirtschaft teilhaben, auch nichts mehr davon, wenn sie in Umständen leben müssen, dass sie sich dauernd bedroht fühlen. Deswegen merkt die Politik die Notwendigkeit der Kirchen, etwas zu formen in den Menschen. Und zwar auf beiden Seiten, was auf Solidarität hingeht. Jetzt nimmt Russland dasselbe in die Hand und stattet die Krankenhäuser neu aus und dieses Gesundheitswesen, das sieht man äußerlich schon. Trotzdem, bis heute hat Russland noch nicht die Entscheidung getroffen, wie eigentlich das Sozialsystem gestaltet sein wird. Und auch hier merkt die Politik, dass die Religion und diese Werte, die von der Religion vermittelt werden, dass sie eine ganz entscheidende Hilfe für die Gestaltung des zukünftigen Russlands sein werden.
Nach der Musik sprechen wir weiter über katholisches Leben in Russland und wir wollen auch einen Blick werfen auf einzelne Aspekte der russischen Gesellschaft, die bei der heutigen Wahl und in der Zukunft möglicherweise eine Rolle spielen. Weltkirche aktuell am 1. März und 4. Fastensonntag. Heute wählt Russland und auch wenn es vielleicht nicht sehr spannend zugehen wird, ist diese Wahl wichtig und richtungsweisend für Russland. Und auch wir in Mitteleuropa sollten genau beobachten, was in dem Riesenreich passiert. Und Herr Pfarrer Fink, in Russland, da gibt es ein Phänomen, was uns weitgehend unbekannt ist, nämlich die Vorstellung von der Einheit von Staat und Glaube, verkürzt gesagt, also Russe sein bedeutet orthodox zu sein. Das haben wir eben auch schon ein wenig angerissen. Aber diese Überzeugung, die spielt natürlich auch eine große Rolle in der Politik. Und da hat man natürlich im Westen die große Befürchtung, dass die russische Politik stark von einem russischen Nationalismus geprägt ist. Was muss man denn von der russischen Geschichte wissen, um das überhaupt zu verstehen?
Wie sich Russland als ein großes Reich formiert hat, ausgehend von Kiew und dann über Nowgorod, Wladimir, Moskau, bis dann Moskau die Hauptstadt wurde, Das wäre natürlich ohne die Christianisierung so gar nicht denkbar. Die Wurzeln in der russischen Geschichte mit der Entscheidung, die ostkirchliche Form anzunehmen und sich an Byzanz, also das Ostrom, anzuhängen, das war zunächst einmal die große Weichenstellung. Aber bald hat dieses russische Reich natürlich gespürt, warum sollen wir hier griechische Bischöfe haben? Warum nicht unsere eigenen? Und dann kam der Schritt, warum dürfen wir die selber nicht ernennen und bestellen? Warum müssen wir da abhängig sein von dem Patriarchen? Und von dem ganzen Prozess in die Eigenständigkeit, diese Formung einer russisch-orthodoxen Kirche, das ging natürlich Hand in Hand mit einem Weg in eine nationale Identität. Russland war damals schon ein Vielvölkerstaat und ist es ihm gelungen, eine solche Identität herauszuformen. Dann kam der Schritt, dass sich Russland ein eigenes Patriarchat gegeben hat, so vor 500 Jahren. Dann vor 300 Jahren kam der große Einschnitt, Peter der Große möchte ein modernes Russland machen, und da kommt eigentlich etwas fast Verhängnisvolles. Er schafft den Patriarchen ab, weil er sich selber als Haupt des Staates und der Kirche sieht. Das waren damals so um 1700 diese absolutistischen Vorstellungen. Und erst die Kommunisten, muss man ja sehen, haben der orthodoxen Kirche den Patriarchen wieder zurückgegeben vor 100 Jahren, vor 90. Und deswegen auch die Offenheit, die große Verbundenheit der orthodoxen Kirche mit diesen Bolschewisten. Die orthodoxe Kirche hat sich zunächst im positiven Sinne eine neue Eigenständigkeit erwartet. Und einerseits, wenn jetzt nicht diese ganze KGB-Verquickung da wäre, war es ein entscheidender Schritt in eine Eigenständigkeit gegenüber dem Staat. Und man muss sagen, heute hat Russland, wie vielleicht in vielen Ländern nicht diese Einheit von Staat und Glaube oder Staat und Kirche, sondern Russland, wie es sich heute darstellt, einerseits als Demokratie, andererseits als Demokratie, die unter Putin natürlich ein starkes Russland sein will, sagt, wir brauchen die russisch-orthodoxe Kirche zum Erstarken Russlands. Auf der anderen Seite aber tatsächlich eine Freiheit von Religion da und eine Trennung von Staat und Kirche. Und ich sehe es überall. Die orthodoxe Kirche muss genauso rennen und kämpfen, wenn sie irgendeinen Bauplatz will für eine Kirche, genauso wie die Katholiken. Und da gibt es im Prinzip nicht viele Bevorzugungen. Und sie hat genauso unter bürokratischen Einschränkungen zu leiden wie andere Konfessionen auch. Und ich möchte sagen, man hat von hier aus, von Russland aus, eher das Gefühl, dass der Westen, ich möchte es einfach mal so pauschal sagen, immer so rummeckert an diesem Diktator Putin und so weiter, weil man irgendwo Angst hat vor einem starken Russland oder irgendwo nicht gönnt, dass Russland einen solchen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt und nicht so sehr, dass es dem Westen darum geht, die armen Russen können plötzlich ihre Meinung nicht mehr frei äußern oder in Russland die armen Russen, jetzt wird man bald die Kirchen wieder zuschließen. Das ist alles gar nicht so.
Ja, Präsident Putin ist beliebt, das haben Sie jetzt nochmal deutlich gemacht, eben wegen dieser besonderen Lage, in der sich Russland auch befindet. Und man darf ja nie vergessen, dass es sich um ein gigantisches Reich handelt mit 17 Millionen Quadratkilometern und, auch das sollte man nicht vergessen, ein Vielvölkerstaat. Wie groß ist eigentlich die Angst in Russland, dass dieses riesige Reich einmal auseinanderfallen könnte?
Russland, so wie es heute als russische Föderation besteht, dass das auseinanderfällt, die Angst ist eigentlich gar nicht da, sondern ganz im Gegenteil, man schaut aus darauf, wie könnte eine Zusammenarbeit mit ehemaligen Staaten der Sowjetunion wieder positiver gestaltet werden. Ich möchte jetzt überhaupt nicht von einem Großrussland sprechen, ja. Ich möchte nur sagen, es ist nicht die Angst, dass das, was an Russland jetzt russische Föderation geblieben ist, dass das auseinanderfällt. Die Angst ist nicht da, sondern man überlegt sich, wie könnte man der Verantwortung auch der Geschichte gegenüber gerecht werden, zum Beispiel Weißrussland gegenüber.
Herr Pfarrer Fink, dann würde mich noch interessieren, der Blick von Russland auf Europa in verschiedenen Belangen. Nehmen wir nur mal ein Beispiel. In Europa scheint es jetzt ja nicht zu gelingen, einen Gottesbezug in die Verfassung einzubringen, von einem Hinweis auf die christlich-jüdischen Wurzeln mal ganz zu schweigen. Ist diese Entwicklung in Europa etwas, was man in Russland mit Argwohn betrachtet?
Ich würde sagen, nicht mit Argwohn, sondern mit echter Sorge. Die russisch-orthodoxe Kirche bringt es immer wieder zum Ausdruck und auch einige Politiker. In Russland ist die Zusammenarbeit und auch das Zusammenleben zwischen Christen und Moslems bis heute eigentlich gut gelungen. Es gibt zum Beispiel jetzt hier in unmittelbarer Nachbarschaft zu unserem Permagebiet Tatarstan, eine autonome Republik, die zur Russischen Föderation gehört, die muslimisch ist, mit muslimischer Regierung. Hier spürt man von diesem ganzen fundamentalistischen Islam eigentlich bisher noch nichts, Gott sei Dank. Und die russische Politik, Gesellschaft, auch orthodoxe Kirche legen viel Wert darauf, dass es hier in einem guten Miteinander weitergeht und dass diese Kräfte möglichst wenig eindringen, wie wir sie jetzt halt überall so den arabischen Staaten erleben. Und man blickt auf Europa mit der Sorge natürlich, dass Europa wirklich ein christliches Europa bleibt. Und Russland hat ein ganz tiefes Interesse daran, dass Europa sein christliches Selbstverständnis nicht aufgibt und nicht einfach die Türen öffnet für eine Islamisierung. Und in dem Zusammenhang wird auch mit einem gewissen Unverständnis diese ganze Diskussion verfolgt. Warum kein Gottesbezug? Eigentlich noch mehr, warum rein kulturell, von den Werten her, auch die politisch von Belang sind, es nicht möglich ist, die christlichen Wurzeln zu benennen.
Herr Pfarrer Fink, jetzt sind wir fast am Ende unseres Gesprächs. Wir haben schon kurz über das Verhältnis der russisch-orthodoxen Kirche und der katholischen Kirche gesprochen. Sie haben einige positive Ansätze genannt und das kann man ja auch über das Verhältnis auf der höheren Ebene sagen, vor allem seit dem Amtsantritt Papst Benedikts. Das hat sich erheblich gebessert. Das ist natürlich nicht die Schuld von Papst Johannes Paul II., der ja auch Akzente in der Ökumene gesetzt hat. Aber er war eben Pole und denen begegnet man ja in Russland nach wie vor mit einem gewissen Misstrauen. Dennoch die Frage, welche Impulse hat es in den letzten 3 Jahren auf diesem Feld gegeben?
Impulse vor allem der Art, dass die russisch-orthodoxe Kirche sehr deutlich zum Ausdruck gebracht hat, die Freude über Papst Benedikt. Die Freude darüber, dass es ein Deutscher ist, sehr erstaunlich eigentlich nach den ganzen Tragödien des Krieges. Und auch seine Art, die Probleme nicht nur jetzt vom Glauben her, sondern von intellektueller Ebene her zu betrachten, werden in Russland sehr positiv aufgenommen. Impulse hat es dahingehend gegeben, dass auch eine Begegnung mit dem Papst nicht mehr so prinzipiell ausgeschlossen wird. Allerdings muss man sagen, wahrscheinlich dürfte ein solches Treffen nicht für Russland selber geplant sein, sondern denkt der Patriarch eher an ein Treffen außerhalb von Russland, weil er eben dieses Zeugnis oder auch diese Anziehungskraft irgendwo ein bisschen vermeiden will, dass sie sich auswirken kann hier in Russland. Andererseits natürlich macht ein Papstbesuch in Russland ja nicht nur den einen Sinn, eine Begegnung mit dem Patriarchen der orthodoxen Kirche, sondern in erster Linie wäre es ein Besuch, Pastoralbesuch für die Katholiken, die in Russland leben. Und da gibt es leider noch wenig Impulse, dass hier eine echte Offenheit gezeigt würde.
Herr Pfarrer Fink, abschließende Frage. Wir werden bei Kirche in Not immer gefragt, wie kann man denn die Katholiken in den jeweiligen Ländern besonders unterstützen, abgesehen natürlich von ihrer finanziellen Spende und von ihrem Gebet. Ist Reisen so ein Mittel? Ist es möglich, zum Beispiel Sie in Beresniki zu besuchen?
Ich würde sagen, wie man uns unterstützen kann. Ein Besuch in Russland tut natürlich immer gut, weil durch solche Besuche, durch solche Reisen wachsen Kontakte und dann entsteht natürlich auch Unterstützung. Bei aller Stabilität von Russland, wir haben natürlich auch eine große Inflation, die nicht mitkommt, zum Beispiel bisher mit den Renten. Und seit ich jetzt hier bin, 7, 8 Jahre, sehe ich, dass es den Rentnern zum Beispiel noch schlechter geht als damals. Und hier hat die katholische Kirche natürlich auch eine große Aufgabe, denen unter die Arme zu greifen, die überhaupt nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und da sind wir sehr angewiesen auf eine Hilfe von außen und deswegen tun Reisen da auch immer gut. Auf der anderen Seite meine ich, durch solche Reisen entsteht auch eine ganz neue Offenheit für Russland. Und diejenigen, die Russland einmal sehen mit eigenen Augen, werden auch die Entwicklung Russlands positiver aufnehmen. Und ich meine, auch das wäre eine Unterstützung für uns hier in Russland, wenn ein bisschen ein Gesinnungswandel und ein anderes Russlandbild im Westen zustande käme.
Das war Weltkirche aktuell. Wir sprachen am Tag der russischen Präsidentenwahl mit Pfarrer Erich Maria Fink aus Beresniki am Ural. Sie können Pfarrer Fink begegnen beim Treffpunkt Weltkirche in Augsburg. Kirche in Not veranstaltet dieses katholische Großereignis vom 11. bis zum 13. April zum dritten Mal in der dortigen Kongresshalle. Bequem zu erreichen, direkt in Bahnhofsnähe. Bitte melden Sie sich frühzeitig an, am besten telefonisch unter 089 für München 760 7055. Dort beantwortet man auch gerne alle Fragen zum Treffpunkt Weltkirche und schickt Ihnen unentgeltlich Programmhefte zu. Nächste Woche sprechen wir mit Pater Anton Weber vom China-Zentrum über Taiwan. Schalten Sie dann wieder ein zu Weltkirche aktuell. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen aus dem Studio von Kirche in Not in München Ihr Volker Niggewöhner.